Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
18. März. Heute ist der Tag, ab dem Frauen genauso viel verdienen wie Männer. Denn 21% des Jahres sind rum und Frauen verdienen in Deutschland eben im Schnitt 21% weniger als Männer. Was tun wir dagegen? Selbst aktiv werden.
Also es geht gar nicht mal um die Verhandlung selber, dass die nicht gut läuft, sondern dass man sich gar nicht traut zu fragen, sondern dass man so ein bisschen wie für ein Date, dass man hofft, dass jemand sieht, wie toll man arbeitet und dass man dann gefragt wird.
Unsere Reporterin hat Tipps gesammelt, wie Frauen besser verhandeln. Hört ihr hier im Update-Podcast. Außerdem Thema bei uns: Nach dem Attentat mit 50 Toten in Christchurch in Neuseeland will die Premierministerin dort schnell handeln und die Waffengesetze verschärfen. Und da ist es doch schon überraschend, wie einfach es ist, in Neuseeland an eine Schusswaffe zu kommen. Ganz legal. Wie die Gesetze bisher aussehen und was sich ändern soll, darüber sprechen wir auch in dieser Podcast-Episode. Und es geht um die Lieblingsinsel der Deutschen. Sylt.
Nein,
die andere Lieblingsinsel.
Malle,
Mallorca. Die Saison geht jetzt so langsam los.
Ja, in den nächsten Wochen startet da die Hauptsaison. Und wenn man vorhat, nach Malle zu fliegen dieses Jahr, sollte man sich die neuen Benimmregeln einmal kurz durchlesen. Sonst kann es nämlich teuer werden, muss man sagen.
Der Podcast zum Update am Montag. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Der Verdächtige von Utrecht ist festgenommen worden. Das wurde vor wenigen Sekunden gemeldet. In einer Straßenbahn in Utrecht sind heute am späten Vormittag Schüsse gefallen. 3 Menschen sind tot, 5 verletzt. Der niederländische Ministerpräsident hat schnell von einem Anschlag gesprochen. Aber es gibt immer mehr Hinweise, dass es gar keiner war. Vorhin haben die Ermittler und der Bürgermeister von Utrecht den neuesten Stand erklärt. Sophie Stiegler aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, du hast zugehört. Den ganzen Tag über hieß es, dass der Angreifer noch auf der Flucht ist und man hat ihn inzwischen gefasst.
Ja, das ist eigentlich ganz lustig. Wir sind sozusagen top aktuell auf der Pressekonferenz. Gerade hieß es noch, nein, wir tun alles, was uns möglich ist. Wir suchen den noch, dass man, und das hieß, die Polizei hat eben ein Foto rausgegeben, suchen nach einem türkischstämmigen Mann, der ist 37 Jahre alt. Und gerade heißt es plötzlich, ups, doch, wir haben ihn doch schon festgenommen. Wenn das stimmt, was der niederländische Rundfunk berichtet, dann hat er ein ziemlich langes Vorstrafenregister. Da steht sowas wie Einbruch und versuchter Mord drauf und gerade läuft auch ein Verfahren wegen Vergewaltigung gegen ihn. Und die Polizei sagt auch, es ist nicht ausgeschlossen, dass es noch mehr Täter gibt als diesen einen. So, ansonsten gab es nicht so viel Neues bei der Pressekonferenz gerade, aber der Polizeisprecher hat gerade noch gesagt, was es dann doch Neues gab.
Die Suche bedeutet, dass wir alles tun, was in unserer Macht steht, um diesen Verdächtigen zu finden und ihn festzunehmen. Wir haben Wohnungen durchsucht und in einigen dieser Durchsuchungen haben wir einen weiteren Verdächtigen gefunden. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie dieser Verdächtige involviert ist.
Genau. Und die Antiterrorbehörde hatte auch zuerst gesagt, dass an mehreren Stellen in der Stadt geschossen wurde. Das wurde aber später wieder zurückgenommen. Also es gab nur Schüsse in der Straßenbahn. Deshalb wurde auch die Warnung wieder aufgehoben, dass man nicht vor die Tür gehen soll in der Stadt.
Sophie, was weiß man denn über die Hintergründe der Tat momentan?
Also Ministerpräsident Mark Rutte ist am frühen Nachmittag schon so ein bisschen vorgeprescht und von einem Terrorangriff ausgegangen. Er hat eine Antwort darauf formuliert, die man leider inzwischen schon so in der Art ein paar Mal gehört hat von Regierungschefs in solchen Fällen.
Eine Tat von Terror ist ein Anfall auf unsere Beschaffung.
Ein Terroranschlag ist ein Angriff auf unsere Zivilisation, auf unsere offene und tolerante Gesellschaft. Sollte das tatsächlich ein Anschlag gewesen sein, dann gibt es darauf nur eine Antwort, nämlich die, dass unser Rechtsstaat und unsere Demokratie stärker sind als Fanatismus und Gewalt. Wir werden vor Intoleranz nicht zurückweichen. Niemals.
Und auch der Bürgermeister von Utrecht hat in einer Videobotschaft gesagt, dass man von einem terroristischen Motiv ausgeht. Inzwischen sieht das Bild ein bisschen anders aus. Von der Polizei hieß es in Interviews, es könnte auch was gewesen sein, was man immer Beziehungstat nennt, also eine Tat aus persönlichen Gründen.
Was würde dafür sprechen?
Dafür würde sprechen, dass ein Augenzeuge im niederländischen Radio gesagt hat, dass der Täter es gezielt auf eine Frau in dieser Straßenbahn abgesehen hatte. Und danach hätte er dann auf Leute geschossen, die dieser verletzten Frau helfen wollten. Und auch die türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, sie hätte mit Familienangehörigen des Verdächtigen gesprochen. Und demnach kannte dieser mutmaßliche Schütze die Frau in der Straßenbahn und es ging um Familienprobleme. Es gibt aber auch Berichte, dass mehrere Männer in der Bahn à la Allahu Akbar gerufen haben sollen, was wiederum für ein Terrormotiv spricht. Die Polizei hat sich da jetzt in der Pressekonferenz sehr bedeckt gehalten und gesagt, ja, Terror ist möglich, aber auch andere Gründe sind möglich.
In der niederländischen Stadt Utrecht hat jemand in einer Straßenbahn auf Menschen geschossen und 3 Menschen getötet. Was man inzwischen über die Hintergründe weiß, hat Sophie Stiegler aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion zusammengefasst. Und ein Verdächtiger ist auch mittlerweile gefasst worden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
50 Menschen sind tot, von einem rechtsextremen Attentäter erschossen am Freitag in 2 Moscheen in Christchurch in Neuseeland. 5 Waffen hatte er dabei. Die meisten hat er wohl legal gekauft. Die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, die hat nicht lange gefackelt und schon am Wochenende gesagt, die Waffengesetze im Land, die müssen strenger werden. Ähnlich wie es das Nachbarland Australien in den 90ern gemacht hat. Da hat es nämlich auch ein Attentat gegeben und der damalige australische Ministerpräsident John Howard hat in nur 10 Tagen ein Verbot halbautomatischer Gewehre durchgesetzt. Die Zahl der Schusswaffentoten ist seitdem in Australien um die Hälfte gesunken. Unsere Korrespondentin für die Region ist Lena Bodewein. Lena, damit wir mal wissen, über was wir da sprechen, vielleicht erstmal die Frage, wie sind denn die Waffengesetze aktuell in Neuseeland?
Also man kann schon ab 16 Waffen erwerben. Man macht einen Waffenschein, also eine Waffenlizenz, und es gibt verschiedene Klassen von Lizenzen und dann kann man so viele Waffen kaufen, wie man will. Und das machen die Neuseeländer auch gerne. Es gibt 1,2 Millionen Waffen in diesem Land mit 5 Millionen Einwohnern. Also das ist schon eine ganze Menge, muss man eigentlich sagen, für so ein friedliches Volk.
So viele Waffen, wie man will, heißt das alle möglichen Waffen, halbautomatische, vollautomatische, Maschinengewehre?
Nee, da gibt es eben Begrenzungen. Da muss man entweder eine richtige, strenge Lizenz für haben, eine Extra-Lizenz, oder man darf es eben nicht. Und dieser mutmaßliche Attentäter hatte sozusagen eine Einsteiger-Lizenz des Typs A. Damit durfte er solche militärisch gestalteten Waffen eigentlich nicht erwerben. Aber er hat sich halt die halbautomatischen Waffen gekauft, die er haben durfte danach. Und hat sie derartig manipuliert, dass sie quasi im militärischen Stil Dauer schießen konnten.
Was soll sich jetzt ändern an den Waffengesetzen?
Das weiß man noch nicht genau. Also das Wichtige war, was Jacinda Ardern heute verkündet hat, dass das Kabinett prinzipiell für eine Verschärfung der Waffengesetze gestimmt hat. Und das ist schon viel mehr, als es in den vergangenen Jahren den Vorgängerregierungen gelungen ist, weil die Waffenlobby dann doch recht groß ist. Und sie hat aber eben auch ihren Koalitionspartner überzeugt, die eigentlich populistisch ausgerichtete Partei New Zealand First. Die waren bisher immer dagegen. Und jetzt wollen sie halt geeinigt für eine Verschärfung stimmen und dafür sorgen, dass zum Beispiel halbautomatische Waffen verboten werden sollen. Das ist zumindest einer der Vorschläge, oder dass es zumindest gar nicht mehr einfach oder möglich sein soll, sie zu bekommen.
Während die Politik über neue Waffengesetze nachdenkt, wie ist der Stand der Dinge bei den Ermittlungsarbeiten rund um den Anschlag und wo stehen wir da heute am Montag?
Es wurde heute ein 18-Jähriger angeklagt, der das Video, das der mutmaßliche Attentäter gedreht hat oder live von seiner Tat ins Internet übertragen hat, angeklagt, weil er dieses Video eben geteilt hat und er hat ein Foto von der Moschee gepostet, in der eben über 40 Menschen ermordet worden sind und hat darunter geschrieben, Ziel erreicht. Und das ist natürlich genau diese Hasspropaganda, die der Täter erreichen wollte, dass die weiter verbreitet wird. Und das ist eben jetzt eine große Diskussion, soll man darüber überhaupt sprechen und wie wird man mit dem Prozess umgehen, denn der mutmaßliche Attentäter sagt, er hat seinen Pflichtverteidiger entlassen und er möchte sich selbst verteidigen und wird das wohl als Bühne nutzen wollen für seine Hasspropaganda.
Strengere Waffengesetze plant die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern nach dem Terroranschlag in Christchurch. Informationen von Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin Lena Bodewein.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben hier heute viel über ihn berichtet, den Equal Pay Day. Falls irgendwer nicht wissen sollte, worum es da geht, es geht um Lohndiskriminierung. Frauen verdienen im Schnitt 21% weniger als Männer. Umgerechnet auf die Tage im Jahr bedeutet das, dass bei gleicher Bezahlung Frauen erst ab heute quasi anfangen würden, Geld zu verdienen. Heute ist der 18. März. Das geht so nicht und deshalb hat sich unsere Reporterin Rebecca Endler gefragt, was Mann oder vor allem was auch Frau tun kann, um am Ende mehr Geld in der Tasche zu haben.
Vorab. Richtig über Geld verhandeln ist wichtig. Aber die 21%, die werden wir mit geschickter Gehaltsverhandlung nicht schließen können. Gründe für die Lohndiskriminierung liegen im System und nicht etwa, wie eine große Tageszeitung heute titelte, im Privatleben von Frauen. Doch zurück zur Kohle. Denn gucken wir uns die bereinigten Zahlen an, das heißt gleiche Qualifikation, gleicher Job, dann verdient der Kollege im Schnitt immer noch 6% mehr als seine Kollegin.
Das ist ein Skandal und das sollte man mal angehen an so einem Tag.
Wir gehen das jetzt an.
Ja, mein Name ist Hannah Ferns. Ich bin Unternehmensberaterin und Business Coach.
Hannah Ferns hat sich auf Frauen im Arbeitsmarkt spezialisiert. Dahinter steckt die Idee,
dass man Frauen coacht und ihnen hilft, in männlich geprägten Umgebungen erfolgreich zu sein und Karriere zu machen.
Frauen, die wissen, was ihre Arbeit wert ist, sind der Albtraum des Patriarchats, schreibt Margarete Stukowski. Das aber setzt eben voraus, dass A, wir, also ich und alle anderen Frauen, wir uns über den Wert unserer Arbeit im Klaren sind und B, dementsprechend auch Forderungen stellen. Aber wie geht das? Geld fordern?
Also es geht gar nicht mal um die Verhandlung selber, dass die nicht gut läuft. Das ist dann schon der nächste Schritt, sondern dass man sich gar nicht traut zu fragen, sondern dass man so ein bisschen wie für ein Date, dass man hofft, dass jemand sieht, wie toll man arbeitet und dass man dann gefragt wird.
Und mit Mann meint Hannah Ferns Frau. Erster Schritt also, nicht abwarten, sondern selbst um ein Gehaltsgespräch bitten. Zweiter Schritt, sich vorher gut informieren.
Also ich glaube, was einem unheimlich hilft, ist zum einen in der Vorbereitung wirklich rausfinden, was andere bekommen. Und zwar auch, was Männer bekommen. Also ich fand es immer ein Ansporn, wenn ich gehört habe, dass zum Beispiel bei den Tagessätzen, dass meine männlichen Kollegen für dieselbe arbeiten, wo ich weiß, die arbeiten auch gut und so, irgendwie sowas wie ein Drittel mehr bekommen. Weil dann kickt auch bei Frauen sowas an wie, hey, wenn der das bekommt, muss ich das ja wohl auch bekommen.
Wissen Sie, was Ihre Kollegen verdienen?
Nee, da wird tatsächlich bei mir im Unternehmen nicht so, also ich habe natürlich enge Freunde, die auch dort arbeiten, da tauschen wir uns schon dann heimlich so ein bisschen aus, aber eigentlich ist das auch nicht unbedingt erwünscht.
In Unternehmen mit mehr als 200 Beschäftigten ist das mittlerweile gesetzlich geregelt. Gehälter müssen auf Anfrage offengelegt werden. Für kleinere Unternehmen gilt das allerdings noch nicht. Hannah Ferns rät trotzdem dazu, offen zu reden. Allerdings ist wichtig, das Wissen um andere Gehälter nicht als Argument in der Verhandlung zu nutzen. Anspruchshaltung ja, Druckmittel nein.
Man müsste einfach mehr hinter dem stehen, was man kann und das dann auch durchsetzen. Ne? Aber gerade am Anfang im Berufsleben weiß man ja auch noch gar nicht so genau, wo steht man im Vergleich zu anderen, was kann man wirklich. Ne? Klar, wäre ich jetzt so eine richtig harte Socke, dann hätte ich wahrscheinlich noch was mehr rausholen können. Könnte ich mir schon vorstellen. Aber es ist dann auch wieder typabhängig, dass ich gar nicht von mir aus so ein fordernder Mensch bin.
Nicht jeder Mann ist ein Verhandlungskönig und nicht jede Frau ist da eine Flasche. Aber ich glaube schon, dass es grundsätzlich so ist, dass es Männern leichter fällt, ihre eigenen Leistungen gut darzustellen.
Frauen gehen hingegen oft davon aus, dass ihre Leistungen schon irgendwie bemerkt werden und dann dementsprechend honoriert werden müssten. Nur leider funktioniert das in der Welt da draußen nicht immer. Deswegen ruhig im Gespräch klar formulieren.
Was sind meine Leistungen? Was habe ich alles fürs Unternehmen gebracht? Und da auch mal so ein bisschen, also das ist natürlich faktenbasiert, aber so ein bisschen dicker aufzutragen, weil die Idee, dass ich mich hinstelle und sage, ich bin unheimlich gut, und ich will mehr verdienen, das wird von Frauen eben nicht so sehr erwartet.
Hier ist meine Kündigung.
Wenn ein Unternehmen Frauen fördert und fair bezahlt, dann steigt nicht nur die Mitarbeiterinnenzufriedenheit, sondern auch der Erfolg des ganzen Unternehmens. In diesem Sinne, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Eine klassische Win-Win-Situation.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute 18. März, das ist der Tag der Tada! Aktie. Der Tag der Aktie. Da können einige DAX-Aktien und ETFs zum Teil kostenlos gehandelt werden. Na, herzlichen Glückwunsch. Dazu gab es heute im DAX einige Veränderungen. Und ich weiß, an dieser Stelle habe ich viele von euch schon verloren. Denn Aktien oder DAX oder Börse und Gedöns sind eben in Deutschland nicht mehr wirklich ein Thema für die breite Masse. Das war irgendwann mal so 90er, ne? Wie alle die Telekom-Aktie plötzlich kaufen mussten. Aber momentan trauen sich viele da nicht mehr ran. Oder wenn, dann nur zaghaft. Dabei ist der DAX echt ganz spannend. Wer bestimmt denn eigentlich, welche 30 Firmen in den DAX rein dürfen? Wer da rausfliegt oder neu dazukommt? Und vor allem, warum ist der Kurs des DAX auch für uns irgendwie noch ein bisschen wichtig? Henrik Müller ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund. Herr Müller, blicken wir erstmal ganz weit zurück. Von wem und vor allem, warum wurde denn der DAX erfunden und eingeführt?
Ja, der DAX wurde erfunden Ende der 80er Jahre, um ein Börsenbarometer zu bekommen, das sozusagen das Marktgeschehen insgesamt wiedergibt. Und da geht es insbesondere darum, die größten Unternehmen, die eben an der deutschen Börse notiert sind, abzubilden. Und das sind in Deutschland eben insbesondere die großen Industrieunternehmen, die großen Autohersteller, die großen Zulieferer wie Continental inzwischen, aber eben auch die großen Versicherungen und dergleichen mehr. Und es geht dann eben nicht nur darum, sozusagen, wie groß das Unternehmen ist, sondern eben auch, wie groß der Handel mit der jeweiligen Aktie ist. Also wie groß sozusagen der Free Float ist, wie das immer heißt, also die frei gehandelten Aktien und die Umsätze mit diesen jeweiligen Aktien.
Jetzt sind die 30 größten deutschen Unternehmen vertreten im DAX, aber wer bestimmt am Ende, welche Unternehmen das sind und welche rausfliegen und neu rein dürfen?
Ja, es ist ein Komitee, was eben dann regelmäßig tagt. Und es geht dann immer darum zu gucken, ob der DAX eben in der jetzigen Zusammensetzung eben tatsächlich noch das abbildet. Also wenn zum Beispiel ein Unternehmen Aktien vom Markt nimmt, zum Beispiel weil das Aktien selber aufkauft, das tun ja Unternehmen gelegentlich, dann sinkt der Free Float. Oder wenn ein Unternehmen einfach weniger gehandelt wird, es wird weniger gekauft und verkauft, dann sinkt der Börsenumsatz. Und daraufhin kann dann ein Unternehmen eben aus dem DAX rausfliegen und ein anderes reinkommen.
Wie wichtig ist es für die Unternehmen selbst, zu den Top 30 zu gehören und im DAX drin zu sein?
Für die Unternehmen ist es sehr wichtig, weil sie dann eben stärker berücksichtigt werden von Investmentfonds, die eben genau diese Indizes abbilden. Es gibt eben jede Menge Investmentfonds und das sind eben zunehmend auch sogenannte passiv gemanagte Fonds, die eben einfach den DAX nachkaufen. Dementsprechend, wenn sie im DAX nicht mehr drin sind, werden sie von solchen Fondsunternehmen dann eben leichter mal übersehen. Von daher ist es nicht nur eine Frage des Prestiges, sondern tatsächlich auch eine Frage, die für die Bewertung von Unternehmen, für Bedeutung am Kapitalmarkt insgesamt schon wichtig ist für große Unternehmen in Deutschland.
Wenn wir uns die Kursentwicklung des DAX mal anschauen, steht aktuell über 11.500 Punkten. Vor 10 Jahren stand er mal bei gut 3.700 Punkten, 5 Jahre später bei 9.400 Punkten. Was sagt ein stetig steigender DAX-Kurs aus über uns, über Deutschland als Wirtschaftsstandort?
Die wirklich relevante Zahl ist ja das Verhältnis der Börsennotierung zum Gewinn, den das Unternehmen macht, also das sogenannte Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und das ist tatsächlich gar nicht so hoch. Das liegt im Moment so bei ungefähr dem 12-fachen Jahresgewinn eines Unternehmens. Also wenn Sie das vergleichen, wie im Moment zum Beispiel Immobilien gehandelt werden, die eben in den Großstädten deutlich teurer sind als die 10-fache oder 12-fache Jahresmiete, dann sind deutsche Aktien gar nicht so teuer. Das kann man interpretieren als Misstrauensvotum auch gegen die Zukunftsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Denn man hat in den Kursen natürlich immer eine gewisse Zukunftsbewertung drin. Also welche Gewinnerwartungen haben eigentlich Aktionäre? Und dann sieht man, dass Deutschland da schon nicht so wahnsinnig toll dasteht. Und das liegt insbesondere eben auch daran, an den Unsicherheiten, die mit der Autoindustrie zu tun haben, die eben eine große Rolle spielt im DAX. Da haben Sie die ganzen großen Autokonzerne drin, Daimler, BMW, Volkswagen, Continental als Zulieferer und so weiter. Da sind Sie im Moment mit der ganzen Frage, was wird eigentlich aus dem Dieselmotor, was ja der große Gewinnbringer war, auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Diese ganzen Fragen spiegeln sich auch in der Bewertung und man kann dieses doch relativ schwache Kurs-Gewinn-Verhältnis, was wir auch im internationalen Vergleich im Moment haben, schon als Misstrauensvotum gegen die deutsche Wirtschaft in Zeiten von solchen technologischen Wandel, aber auch von schwächer werdender Globalisierung und so weiter deuten.
Der DAX, der deutsche Aktienindex, erklärt am Tag der Aktie von Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der TU Dortmund.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Also wenn du als Einheimischer in der Gegend wohnst, die sich irgendwann zur Partyzone entwickelt, dann kann das schon recht laut und damit unangenehm werden. Da kann man die Mallorquiner, vor allem die, die rund um Palma und den Ballermann leben, gut verstehen. Ja? Die nervt dieser ganze Tourismus mit Alkohol, nerven die betrunkenen, lauten Touristen und deshalb sind in den vergangenen Jahren auch immer wieder Benimmregeln aufgestellt worden für Mallorca und auch für die kommende Saison, die jetzt bald startet, gibt es neue Regeln. Rahel Klein aus dem Deutschlandfunk Nova-Team. Auf welche neuen Regeln müssen sich die Ballermann-Urlauber einstellen, wenn man dieses Jahr auf Mallorca Urlaub machen will und saufen will?
Also die neuen Benimmregeln haben jetzt sogenannte CE-Zonen definiert, also Zonen von besonderem touristischem Interesse. Und dazu gehören, ja, wie du schon gesagt hast, der Ballermann und auch die gesamte Playa de Palma. Und in den Zonen gelten ab April strengere Regeln, was dieses exzessive Trinken angeht. Ja, also da darf in den Schaufenstern nicht mehr für Alkohol geworben werden. Auch Happy Hours sind verboten. In der berühmten Schinkenstraße am Ballermann und auch in den Nebenstraßen sind die neuen Regeln besonders streng. Da darfst du deine Getränke nicht mehr aus den Lokalen mit auf die Straße oder auf den Bürgersteig nehmen. Und da müssen auch die Lokalbesitzer ihre Biergärten komplett einzäunen, damit die verhindern, dass die Leute ihre Getränke nicht mit auf die Straße nehmen. Du darfst auch nicht als Gruppe mit Bier aus dem Supermarkt durch die Straßen laufen und laut grölen, sonst kann es als Gelage und damit eben als Ruhestörung gewertet werden. Mhm. Und wer gegen diese Benimmregeln verstößt, dem drohen bis zu 3.000 Euro Strafe.
Und diese Regeln sollen dann dafür sorgen, dass es am Ballermann gesitteter zugeht, oder was?
Ja, genau. Vor allem die Anwohner sind ja wirklich seit Jahren genervt von diesen ganzen Sauftouristen, muss man schon sagen. So wie Biel Barcello, der in Palma aufgewachsen ist und da Sprecher vom Nachbarschaftsverein Playa de Palma ist.
Wir brauchen keine Pseudotouristen. Für mich sind diese Betrunkenen keine Touristen. Was sie machen, können sie an jedem anderen Ort der Welt tun, bei sich zu Hause. Sie sollen in ihrer Stadt eine Wohnung mieten und dort eine Party veranstalten. Das muss nicht hier auf Mallorca sein.
Ja, und die Regeln gelten dann erstmal bis Oktober.
Was sollten wir sonst so beachten, wenn wir dieses Jahr Urlaub auf Mallorca machen wollen?
Ja, die Benimmregeln sind ja letztes Jahr schon mal verschärft worden. Da musst du fürs Balconing, also wenn du von einem Balkon in den Pool springst oder von einem Balkon zum anderen kletterst, da kannst du bis zu 750 Euro zahlen, wenn du erwischt wirst. Da sind nämlich immer wieder Urlauber gestorben, weil es einfach super gefährlich ist. Im holländischen Viertel, da darf zwischen 5 und 8 Uhr morgens kein Essen und Trinken mehr verkauft werden. Mhm. Ja, damit man sich morgens nicht vor einem Imbiss irgendwie versammelt und da laute Fressgelage im Freien nach dem Trinken irgendwie stattfinden. Und in manchen Kommunen darf auch zwischen Mitternacht und 8 Uhr morgens kein Alkohol mehr auf der Straße verkauft werden. Und du solltest auch nicht, Ralf, auch an dich gerichtet, oberkörperfrei durch die Straßen laufen. Ja, das ist nur in der ersten Strandreihe, also ganz nah am Strand erlaubt.
Ja.
Und auch noch eine wichtige Info, Sex ist nicht nur in der Öffentlichkeit verboten, sondern auch drin, wenn Minderjährige das sehen oder hören können.
Oha, was ist denn eigentlich mit dieser ganzen Airbnb-Geschichte? Ist das denn jetzt momentan auf Mallorca noch erlaubt, Airbnb-Wohnungen anbieten oder nicht?
Ja, teilweise schon, aber in der Hauptstadt Palma ist es verboten. Da dürfen die Leute ihre Privatwohnungen jetzt eben nicht mehr an Touristen vermieten seit letztem Jahr. Da hat Palma sogar eine Strafe gegen Airbnb verhängt. 300.000 Euro sollte Airbnb da zahlen, weil es gegen das regionale Tourismusgesetz verstoßen hat.
Also super viele Regeln und Änderungen, die die Touristen auf Mallorca erwarten. Wie sind denn so die Erwartungen an die Saison dieses Jahr 2019 auf Mallorca?
Ja, da sind schon viele Hoteliers und auch der ein oder andere Reiseveranstalter eher beunruhigt, kann man sagen. Die Buchungszahlen für Mallorca gehen nämlich zurück. Bei der Tourismusmesse ITA, die war jetzt Anfang März in Berlin, da haben die Hoteliers sogar mit zweistelligen Rückgängen für diesen Sommer gerechnet, also zwischen 10-15% weniger Buchungen. Der Trend geht nämlich so ein bisschen weg von den westlichen Mittelmeer Mittelmeer, ins östliche Mittelmeer. Also die Buchungen für die Türkei zum Beispiel sind wieder extrem gestiegen. Der Deutsche Reiseverband spricht davon knapp 60% Steigerung im Gegensatz zum Vorjahr. Und immer mehr Menschen zieht es auch wieder nach Ägypten, Tunesien oder Bulgarien. Da locken einfach ziemlich günstige Angebote. Und da kann Malle nach diesem Reiseboom der letzten Jahre einfach gerade nicht so richtig mithalten. Deswegen haben viele Veranstalter jetzt auch die Frühbuchersaison verlängert und natürlich auch diese ganzen negativen Nachrichten über Overtourism auf Mallorca oder die Verbote, von denen wir gerade schon gesprochen haben, die könnten natürlich auch ein Grund sein, dass es weniger Buchungen auf Mallorca gibt.
Auf Mallorca gelten für die kommende Hauptsaison härtere Benimmregeln, vor allem was Alkohol angeht. Damit soll vor allem der Sauftourismus bekämpft werden. Und die Infos hatte Rahel Klein für euch aus dem Deutschlandfunk Nova-Team.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Neudeutsch. Das ist so ein Wort von manchmal älteren Leuten, die belehrend sowas sagen wie Karl ist Hausmeister oder wie man Neudeutsch sagt, Facility Manager. Unter diesem Wort Neudeutsch müssen wir jetzt aber ehrlich gesagt noch was anderes abspeichern. So heißt nämlich ein neuer Verein von mehreren Politikern der AfD, die Neudeutschen. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner war heute bei der Vorstellung der Neudeutschen dabei. Nadine, wer oder was steckt denn dahinter?
Ja, also es waren zwei Leute aus der AfD, die das heute in Berlin präsentiert haben. Das ist Anton Friesen, das ist ein Bundestagsabgeordneter. Der stammt aus Kasachstan, er ist in Kasachstan geboren. Das heißt, er hat selber eine Migrationsgeschichte. Und Alexander Tassis ist dabei, der ist möglicherweise nur den Bremer Hörerinnen und Hörern bekannt. Der saß da nämlich in der Bürgerschaft, ist in Athen geboren und die beiden haben heute die zentralen Ideen für die Neudeutschen vorgestellt. Ihr Kernanliegen ist es eigentlich, AfD-Wähler, AfD-Mitglieder und Sympathisanten anzusprechen, die einen Migrationshintergrund haben. Das heißt, die entweder selber im Ausland geboren sind oder mindestens ein ausländisches Elternteil haben.
Sind die Neudeutschen denn eine offizielle Untergruppe der AfD? Also haben die Parteispitzen da ihren Segen gegeben?
Na, das war ganz interessant heute Morgen. Da gab es nämlich einige Verwirrung im Vorfeld dieser Pressekonferenz, weil die Parteizentrale wusste von nichts. Also sie wusste weder von der Pressekonferenz noch von der Gründung, die es am Wochenende gegeben hatte. Das lässt sich dadurch erklären, dass die Neudeutschen keine offizielle Parteigliederung oder Parteiorganisation der AfD sind, sondern ein privatrechtlicher Verein, der sich dann halt aber vor allem an AfD-Mitglieder richtet und drei Ziele verfolgt, nämlich man möchte sich innerhalb der AfD vernetzen, aber man möchte halt auch ein positiveres Bild von der Partei der AfD in der Öffentlichkeit zeichnen, weil Anton Friesen hat gesagt, dass die AfD als ausländerfeindlich in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Das würde seiner Meinung nach überhaupt nicht zutreffend sein. Und man möchte halt aber auch in die Partei hineinwirken. Und ganz ehrlich gesagt, bei diesem Punkt bin ich ziemlich gespannt, wie das ausgeht, weil bislang ist es nur eine mini kleine Splittergruppe. Das sind 10 bis 20 Leute, die dabei sind bei 30.000 AfD-Mitgliedern. Also wir reden hier wirklich über eine ganz kleine Gruppe und die AfD hat ja sonst eigentlich auch andere Töne angeschlagen. Also wenn man sich an den 2017er Wahlkampf erinnert, da wurde dann unter anderem der Wähler angesprochen mit so Slogans wie Neue Deutsche. Oh, die machen wir lieber selber. Also das heißt eine explizit zuwanderungsfeindliche Position.
Hm. Die Neudeutschen sind ja aber nicht die erste Gruppe der AfD. Es gibt ja auch schon Juden in der AfD, über die haben wir schon berichtet hier in Deutschlandfunk Nova. Es gibt auch Gruppen für Homosexuelle in der AfD. Steckt da vielleicht auch sowas wie eine Taktik dahinter?
Naja, ich glaube, es zeigt halt einfach, dass die AfD in einem gewissen Reifungsprozess drin ist. Also im Jahr 6 nach ihrer Gründung zeigt sich halt, dass da ganz unterschiedliche Klientele, ganz unterschiedliche Gruppen unterwegs sind, die auch alle eigene Geschichten und damit auch eigene Interessen haben, vielleicht auch widersprüchliche Interessen. Ich glaube halt, dass es sowas wie ein innerparteilicher Pluralismus, innerparteiliche Pluralität erstmal ist. Aber wie gesagt, mit dem großen Fragezeichen, wie wirkmächtig wird das eigentlich und wie reagieren wie freundlich oder vielleicht auch wie feindlich reagieren die ostdeutschen Landesverbände darauf, die ja gerade auch in den Wahlkämpfen dann für den Herbst stecken. Haben die überhaupt Lust darauf, dass diese ganze Migrationsfrage, auch die Identitätsfrage dann nochmal neu aufgerollt wird? Und ich muss sagen, das, was ich heute Mittag gehört habe oder heute Vormittag gehört habe, das war durchaus auch widersprüchlich. Also da hat man dann davon gesprochen, ja, dass es fast in so einem poetischen Sinne ja irgendwie sehr schön sei, wenn das Arabische und das das Deutsche wie zwei Meere sich vermengen würde, wo dann auch einige Journalistenkollegen zu Recht nachgefragt haben, naja, aber das ist doch genau das, was die AfD nicht möchte. Ich glaube, dass da sehr, sehr viel Diskussionspotenzial für die Partei drinsteckt. Man muss halt auch schauen, wie sie sich dann abgrenzt. Es gibt ja eine eigene Gruppe für Russlanddeutsche, die möchten aber auch die Neudeutschen ansprechen. Ansonsten möchten die Neudeutschen sich noch an Osteuropäer wenden, das heißt Polen, Ungarn, aber auch an Ex-Muslime. Auf Nachfrage wurde dann gesagt, so naja, liberale Muslime könnten vielleicht auch mitmachen, wenn sie wollen. Und man möchte sich auch an Vietnamesen richten, also das heißt Gruppen, die man als ja integrationsbereit und auch als patriotisch wahrnimmt.
Nadine Lindner im Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio Berlin über eine neue Gruppierung der AfD, die Neudeutschen, hat schon 10 bis 20 Mitglieder.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Brieftaube für 1,25 Millionen Euro, davon habt ihr bestimmt gehört. Es ist eine richtig schöne Taube aus Belgien und so viel war das Tier einem Züchter bei einer Brieftaubenauktion wert und ist damit die teuerste Brieftaube der Welt. 1,25 Millionen Euro. Das sind umgerechnet fast 1,8 Millionen 70 Cent Briefmarken. Da müsste die Taube also ganz schön öfter fliegen, um die Kohle wieder reinzuholen. Warum bezahlt jemand so viel Geld für eine Brieftaube? Fragen wir Marcel Krause vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter in Essen. Marcel, was war denn dein erster Gedanke, als du von dieser Meldung gehört hast?
Ich habe zweimal hingeguckt und gehört, weil ich dachte, das kann nicht wahr sein, denn sechsstellige Summen, okay, kam schon mal vor, aber jetzt so eine Summe ist schon Wahnsinn.
Woran liegt denn das, dass jemand bereit ist, 1,25 Millionen für so eine Brieftaube, Amado heißt sie, ne, bezahlt?
Genau. Das kann man eigentlich so gesehen mit dem Fußball vergleichen, denn da ist ja die Kommerzialisierung aufgrund der Scheichs in England, Frankreich und so weiter auch gegeben. Und wenn man das betrachtet hier im Ruhrpott oder auch in Deutschland allgemein, ist es Rennsport des Kleinmannes. Dort werden normale Beträge für eine Taube gezahlt und in China ist es der Sport der Oberschicht. Geschäftsleute, Manager und so weiter betreiben da den Taubensport und haben dementsprechend auch die Summen, die besten Tauben in Europa wegzukaufen und zahlen dann diese Summen.
Aber wenn man einen Fußballspieler wegkauft für ein paar Millionen, der Fußballspieler, der lebt natürlich auch was länger und kann dann auch wieder verkauft werden an den nächsten Verein. So eine Taube, wie lange lebten die und wird man die dann nochmal los?
Tauben können so bis 22, 23 Jahre alt werden.
Ah, doch, okay.
Und in der Zucht können sie so lange eingesetzt werden, wie sie befruchten. Das kann mal 10 Jahre sein, das kann mal 15 Jahre sein. Da ist natürlich auch das Risiko bei, vererbt die Taube überhaupt die guten Gene?
Mhm.
Man kann nicht reingucken. Und ob ein Fußballer für 200 Millionen seine Leistung bringt, ist manchmal auch fraglich.
Da hast du vollkommen recht. Aber ist es denn so, dass so eine Taube dann durchaus nach ein paar Jahren Zucht auch wieder weiterverkauft wird?
Das kann durchaus mal passieren, aber ist eigentlich Seltenheit.
Das heißt, es werden,
genau,
die Eier
weiter. Es werden die Eier weiterverkauft oder die Kinder oder Enkel. Weil wenn man so viel Geld für eine Taube investiert, ist die Chance, dass man das Geld mit der Taube wieder reinkriegt, geringer, als wenn man die Kinder oder Enkel verkauft.
Was macht denn so eine perfekte Brieftaube aus?
Am besten schnellstmöglich nach Hause zu kommen, aber die Frage ist schwierig. Der eine Züchter sagt das so und so, die brauchen guten Flügel und einen super Körperbau. Der andere sagt, Körperbau ist egal, Hauptsache sie ist schnell, aber wie ist zweitrangig und deswegen, das ist schwierig zu beantworten.
Marcel Krause vom Verband Deutscher Brieftaubenzüchter hier bei uns in Deutschlandfunk Nova. 1,25 Millionen Euro für eine Brieftaube.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.